ja jetzt 2 Jahre zurück und man kann eben einfach sehen, dass die Diskursverschiebung der Frage, wie ist die AfD in der Lage, dem politisch-medialen Betrieb in gewisser Weise ihre Themen und auch die Art und Weise der Diskussion der Themen zu diktieren, schon sehr weit fortgeschritten ist. Und das hat sehr unterschiedliche Ursachen. Es gibt politische Ursachen und es gibt mediale Ursachen. Und zu den politischen Ursachen gehört zweifelsohne, dass die AfD mit ihrer polarisierenden Art und Weise, egal welches Thema zu diskutieren, die Spaltung der Gesellschaft sehr erfolgreich vorangetrieben hat und die politischen Wettbewerber in den anderen Parteien darauf entweder hilflos oder aber damit reagieren, dass sie versuchen, bestimmte Aspekte der Politikinhalte der AfD nachzuahmen. Das ist das eine. Und der andere Aspekt, der spielt ist die Rolle der Medien. Und da kann man eben einfach sehen, dass dieses Wechselspiel, welches die AfD betreibt zwischen Tabubruch und Provokation, sehr, sehr erfolgreich verlaufen ist in den letzten 2 Jahren. Die Medien haben im Grunde genommen zahlreiche Themensetzungen, auch Provokationssetzungen, die von der AfD ausgegangen sind, aufgenommen, haben sie in die Gesellschaft zurückgespielt, auch zurückgespiegelt und haben damit im Grunde genommen in einer gewissen Art und Weise den Resonanzraum für ohnehin verbreitete Ressentimentstrukturen noch einmal erweitert. Und diese beiden Faktoren zusammen führen meiner Ansicht nach zu einer Situation, in der man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, als würde die AfD dem politischen Betrieb sozusagen ihren Stempel aufdrücken oder das Setting diktieren. Dass das so nicht ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber die AfD hat eine große Meisterschaft darin entwickelt, Polarisierung, Tabubruch und Provokation voranzutreiben und somit sozusagen eigene Begriffe zu setzen, eigene Themen zu setzen, alles auf die Themenbereiche von Flucht und Migration herunterzubrechen. Das tut sie ja auch im Landtag sehr intensiv und damit die Polarisierung der Gesellschaft voranzutreiben.
Der Wahlerfolg der AfD bedeutet ja auch, dass diese relativ junge Partei sich bewähren muss im realpolitischen Betrieb gewissermaßen. Und das hängt ja auch zusammen mit Entwicklungen innerhalb der Partei. Wenn wir da auch nochmal einen Blick drauf werfen, was würdest du denn sagen, wie sich die AfD in den letzten 1-2 Jahren entwickelt hat als politische Partei?
Die AfD hat im Grunde genommen in den zurückliegenden 2 Jahren so etwas wie sich im Turbogang radikalisiert. Also wenn wir nochmal schauen auf die Debatte im Jahr 2015/16, dann gab es da innerhalb der AfD eine Auseinandersetzung zwischen einem ordoliberalen, neoliberalen Flügel auf der einen Seite, repräsentiert von dem ehemaligen Parteivorsitzenden Bernd Lucke, und auf der einen Seite und einem nationalkonservativen Flügel, repräsentiert von Frauke Petri. Beide politischen Akteure sind in der AfD inzwischen Geschichte. Die AfD hat sich wirklich in Lichtgeschwindigkeit radikalisiert und man muss davon ausgehen, dass sie in den neuen Bundesländern eben inzwischen den Charakter einer völkisch-nationalistischen Partei angenommen hat, und zwar ohne, dass diese Radikalisierungsprozesse ihr zumindest bislang in der Wählerzustimmung nachhaltig geschadet hätten. Das ist eine ganz erstaunliche Entwicklung, weil sie nämlich zeigt, dass die AfD diesen Prozess die Idee davon, bestimmte Themen weiter nach rechts zu treiben, dass das offensichtlich auf eine gesellschaftliche Resonanz bei einem nicht unwesentlichen Teil der Wählerschaft führt.
Jetzt ging es mir ja so ein bisschen drum, so einen analytischen Blick darauf zu werfen, wie es der AfD und der Neuen Rechten, wie sie es eigentlich macht, die soziale Frage sozusagen zu besetzen und mit ihren politischen Koordinaten sozusagen zu belegen. Wenn man sich die AfD anguckt, dann geht es ja da eben um die Frage, was für sozialpolitische Vorstellungen hat diese Partei? Was für Vorstellungen sind denn da innerhalb der AfD in diesem Sinne präsent? Was für Diskussionen gibt es da vielleicht auch?
Ja, ich glaube, da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen in den Programmprozess der AfD und sich einfach klar machen, dass diese Partei von ihrer politischen DNA her ja eine neoliberal-ordoliberale Partei ist, nun nicht gerade im Mittelpunkt die Vertretung von sozialpolitischen Interessen hat oder hatte. Und es gibt innerhalb der AfD eine wie ich glaube, strategisch angelegte Debatte über die Frage, welche Wählergruppen sollten erreicht werden. Und die sind eben durchaus unterschiedlich. Und in den neuen Bundesländern gibt es einen in der AfD nicht ganz unwichtigen Flügel oder Akteursgruppe. Björn Höcke ist da sicher der bekannteste, aber auch der neue AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner, hat sich ja in der vergangenen Woche in diese Richtung eingelassen, die Sozialpolitik stärken zu wollen. Und da lohnt es sich dann doch nochmal, einen Blick darauf zu werfen, was die AfD unter Sozialpolitik versteht. Und da ist eben ganz klar, dass sie sozusagen unter Sozialpolitik eigentlich etablierten Vorrechte meint. Also es ist völlig klar, dass sie sozusagen politische und soziale Interessengruppen gegeneinander ausspielen will und im Mittelpunkt stehen dann eben Arbeitslose, Rentner, Niedrigrentner und so weiter. Und hier gibt es eben den Ansatz zu diskutieren und zu sagen, wer soll den Zugang zu sozialen Leistungen bekommen. Und da heißt es dann natürlich Deutsche first oder Deutsche zuerst.
Du hattest erwähnt, dass hier in Sachsen-Anhalt besonders die Partei geprägt ist, eben von dem völkisch-nationalen Flügel, und das findet ja auch statt in sozusagen Zusammenarbeit oder Austausch mit Akteuren jenseits der AfD. Das ist hier in Sachsen-Anhalt natürlich das Institut für Staatspolitik in Schnellroda und eng damit verbunden die Zeitschrift Sezession. Und auch dort wurde ja in den letzten Monaten immer wieder auch über ja die Frage sogar einer sozialen Revolution diskutiert. Da lautet das Motto, sozial ohne Rot zu werden. Was sind denn das für Positionen, die da ausgearbeitet werden? Wie stellt sich das Diskussionsfeld in diesem Zusammenhang dar?
Ja, das ist der klassische konzeptionelle Ansatz eines Antikapitalismus von rechts, also wie er vor allen Dingen durch den Sezessionselektor und Autor Benedikt Kaiser vertreten wird, der sozusagen eine Linie vertritt, wie wir sie aus der Ideengeschichte der europäischen Faschismen kennen, die sehr stark auf Sozialstaat, aber eben aus einer staatsetatistischen Richtung sozusagen setzt und die eine dezidiert antiliberale Strategie verfolgt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob diese beiden widerstreitenden Flügel tatsächlich oder widerstreitenden Ansätze tatsächlich fundamental unterschiedliche Politikansätze symbolisieren oder ob sie nicht vielmehr taktisch-strategische Anlage sind, einfach unterschiedliche Wählergruppen anzusprechen. Und ich würde mit Blick auf die Entwicklung beispielsweise anderer rechtspopulistischer Parteien in Europa, insbesondere der FPÖ in den 1990er Jahren, also der österreichischen Freiheitlichen Partei, sagen, hier geht es nicht um fundamental unterschiedliche Politikkonzepte, sondern hier geht es darum, unterschiedliche Musik für unterschiedliche Publikum, für ein unterschiedliches Wahlpublikum anzubieten. Und natürlich ziele ich, wenn ich eine Wählergruppe vor Augen habe, die jetzt nun nicht gerade zu den Hochverdienern gehören oder in der Gefahr stehen, in Hartz IV abzurutschen, für die mache ich natürlich andere politische Deutungsangebote, als wenn ich eine Zielgruppe vor mir habe, die sozusagen dem gehobenen Mittelstand angehört. Und ich glaube, die aus Sicht der AfD-Strategen besteht die Herausforderung darin, beide lebensweltlichen Milieus, beide Wählermilieus zusammenzubinden, zusammenzuhalten und für sie Politikangebote zu machen.
Also deine These wäre jetzt zu sagen, es gibt sozusagen innerhalb des rechten Lagers sozusagen unterschiedliche Musiken, die gespielt werden, um sozusagen unterschiedliche Wählergruppen, Anhänger anzusprechen. Eine andere These könnte ja lauten, dass man, das habe ich in einer Diskussion auch sozusagen von Leuten mitbekommen, dass sie das so sehen, zu sagen, okay, die Rechten haben einfach kein sozialpolitisches Konzept und ihr Programm konstituiert sich vor allem in der Gegnerschaft zu den Flüchtlingen und zu dem, was sie von außen als Bedrohung wahrmachen, und demgegenüber sozusagen ist die Frage der Sozialpolitik nachrangig. Und wenn es ernst wird und sozusagen diese Leute sich Gedanken machen müssen, was ist denn Sozialpolitik, dann könnte das ein Spaltungspotenzial sein. Was würdest du zu dieser These sagen?
Ich bin mir da offen gestanden nicht ganz sicher. Ich glaube, man macht es sich dazu einfach. Wenn wir uns in die Geschichte der sozialpolitischen Politikangebote rechter und rechtsextremer Parteien angucken, dann muss man schlicht und ergreifend sagen, also beispielsweise, wenn man sich die Politik des Front National anguckt, dann ist die auf der Oberfläche der Wahrnehmung eines politischen Koordinatensystems, handelt es sich dabei um klassisch linke Politikkonzepte. aber sie finden eben in einem nationalistischen Koordinatensystem statt und sind somit eingebettet in einen rechten Politikkontext. Und das führt mich eben zu der Auffassung zu sagen, ich glaube, man unterschätzt die Binnenheterogenität des Spektrums des europäischen Rechtspopulismus oder der europäischen extremen Rechten, wenn man sozusagen der Annahme folgt, zu sagen, also der Aspekt der Sozialpolitik wäre sozusagen nur etwas für die oberflächliche Rhetorik. Ich glaube schon, dass es sich hier um unterschiedliche konzeptionelle Ansätze handelt, die auf unterschiedliche Zielgruppen, wie gesagt Wählermilieus oder soziale Milieus zielen, die aber letztendlich strategisch durch eine Parteiführung zusammengebunden und auch zusammengehalten werden sollen, um politisch erfolgreich zu sein. Und wenn wir uns das nochmal für den Front National in Frankreich angucken, dann muss man eben sagen, das ist ein Aspekt, der die Partei ja sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Nun kann man die Entwicklung des Front National nicht zweifelsohne so nonchalant mit der Entwicklung der AfD gleichsetzen. Da sind wir nicht. Das ist auch gar nicht der Punkt. Aber es gibt, glaube ich, durchaus Kräfte im Umfeld der AfD, die sich eine ähnliche Entwicklung wie im Front National auf der einen Seite wünschen oder auf der anderen Seite wie über die FPÖ. Und insofern glaube ich, sage ich nochmal, die Heterogenität sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier unterschiedliche Wählermilieus angesprochen werden sollen, aber es letztlich um ein rechtes Hegemonieprojekt geht.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite die Gruppierung der Neuen Rechten jenseits der Partei, die beide sozusagen ja, sich mit der sozialen Frage auf ihre Weise auseinandersetzen. Du hattest vorhin gesagt, die AfD ist erfolgreich damit, ihre Schlagwörter in das Gespräch zu bringen und sozusagen ein Teil der Bevölkerung springt darauf auch tatsächlich an. Wie verhält sich's da mit der sozialen Frage? Ist es ein erfolgreiches Konzept bis jetzt? Funktioniert es, dass einige Leute sozusagen ihre sozialen Verhältnisse in diesem Koordinatensystem der Rechten auch selber deuten?
Das sind im Grunde genommen sind das zwei Fragen in einer Frage. Also, dass es funktioniert, ist ja, das belegen uns so zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien, nämlich, dass Leute auf einen Teil sozialer Entwertungserfahrung oder Spaltungsprozesse mit dem Anstieg von Ressentiment, der Zustimmungsbereitschaft zu Ressentimentstrukturen, also von Rassismus und Sozialdarwinismus antworten. Das ist ja die bewegt sich ja auf der Ebene, auf der soziologischen Ebene der Einstellungsforschung. Die andere Frage ist, ob das als politikstrategischer Aspekt erfolgreich ist. Und dahinter muss man ein Fragezeichen machen. Also wenn man sich die großen Ankündigungen von 1% anguckt, zu sagen, wir kandidieren jetzt für die Betriebsräte und wollen flächendeckend Betriebsräte in den Betrieben etablieren, die sozusagen eine völlig andere Rolle einnehmen wollen als beispielsweise die der DGB-Gewerkschaften, dann muss man das als ein vorerst gescheitertes Projekt ansehen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns ja die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen über die Einstellungspotenziale bei Gewerkschaftsmitgliedern sagen, dass da durchaus ein Potenzial liegt. Ja, also bei Leuten, die eben die Erfahrung gemacht haben, dass sie zu den Globalisierungsverlierern gehören oder die Angst haben, sie könnten zu den Globalisierungsverlierern gehören. Und das heißt also, hier stehen diejenigen, die sozialpolitisch traditionell stark aufgestellt sind oder stark aufgestellt sein sollten, also zum Beispiel Gewerkschaften und Sozialverbände vor der Herausforderung, ganz konkrete Konzepte zu entwickeln, die sie in die Lage versetzen, sich argumentativ mit diesen rechten Deutungsangeboten der sozialen Frage auseinanderzusetzen. Und das rechte Deutungsangebot der sozialen Frage funktioniert oder basiert immer auf der Konstitution einer Wir gegen die anderen Gruppe. Also es gibt die Beschreibung einer Wir-Gruppe, die wird natürlich auch immer kleiner. Also Höcke beschreibt die Auseinandersetzung der sozialen Frage als Zukunft, beschreibt er nicht als einen Kampf gegen unten, gegen oben oder umgekehrt, sondern innen und außen. Das ist sozusagen der Mechanismus, auf den er zurückgreift, wenn man sich seine Reden anguckt. Und hier müssen eben Gewerkschaften und Sozialverbände Antworten finden, die in der Lage sind, zu verhindern, dass die real vorhandenen sozialen Spaltungsprozesse und real vorhandenen sozialen Widersprüche ethnisiert und umgedeutet werden in einem Interpretationszusammenhang, wie das die extreme Rechte daraus Vorteile ziehen kann.
Du hast jetzt meine abschließende Frage auch schon so ein bisschen vorweggenommen, indem du die Gegenkonzepte angesprochen hast. Vielleicht nur noch mal da als Rückfrage, in welche Richtung müsste man denn argumentieren, wenn es darum geht, eben aus emanzipatorischer Sicht ja sozusagen die rechte Deutung der sozialen Frage dem etwas entgegenzusetzen?
Ja, ich fürchte, es mit dem Argumentieren wird es nicht reichen, sondern es geht um die Frage, wo Solidaritätserfahrungen möglich sind, wo ein Raum für Solidaritätserfahrungen entsteht, der Leute in die Lage versetzt, eben nicht dem Deutungsangebot sozialer Spaltungsprozesse von Auseinandersetzungsformen von Flüchtlinge gegen einheimische Bevölkerung zu überformen. Und das ist eine, wie wir ja an der Debatte um die Essener Tafel gesehen haben, sehr schwierige Herausforderung, weil es eben einen sehr starken Fokus auch rechter Debattenorgane darauf gibt zu sagen, also bleiben wir mal bei dem Beispiel der Essener Tafel, zuerst sollten deutsche Frauen und alleinerziehende Mütter Zuwendungen von der Tafel erhalten und junge syrische Männer eben nicht. Das ist genau diese Ethnisierung der sozialen Frage, die Spaltungsprozesse vorantreiben soll, und dem kann man im Grunde genommen nur einen Mechanismus der Solidarität entgegensetzen, indem tatsächlich eben Solidarität konkret erfahrbar wird. Es geht nicht nur um eine neue soziale Erzählung, sondern es geht tatsächlich um die Frage, wo Leute die reale Erfahrung machen, dass sich Solidarität für sie konkret auszahlt. Und das ist, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation eine der zentralen Herausforderungen, aber auch eine der zentralen Fragen an die Politik von Gewerkschaften und Sozialverbänden etc., wo sie solche Solidaritätserfahrungen ermöglichen oder politisch auch durchzusetzen vermögen, um eine soziale Spaltung entlang von Ethnisierungsprozessen zu blockieren, zu verhindern und im Zweifelsfalle dann auch wieder umzukehren und nicht zu sagen, also wir geben an einer Tafel keine Lebensmittel an syrische Flüchtlinge aus.